Ihr Lieben, machen wir an der Stelle weiter. Wir bleiben in Jerusalem. Soll man vielleicht eine Zeit festlegen? Ich meine, ich könnte stundenlang, aber vielleicht will nicht jeder stundenlang, dass man sagt, hier, ne, wie ist denn die Denke? Oder dass man irgendwann sagt, so, jetzt reicht's. Oder wie wollen wir es machen?
Wenn deine Stimme versagt.
Ja, meine Stimme, die ist schon seit Jahren angeschlagen. Und solange Gott mich noch reden lässt, werde ich sie noch gebrauchen. Ja, 15 Uhr ist vielleicht ein bisschen viel. Ne? Ja, das mal, ich mache mal. Und wenn man dann so, wenn es auf 2 zugeht, dann sagen wir, jetzt ist vielleicht genug. Und, ne. Vielleicht noch einen kleinen Exkurs. Ich bin vorhin noch angesprochen worden, so, ja, wie viele Tempel gibt es eigentlich? Es heißt doch auch, die Gemeinde sei ein Tempel. Ja, das ist richtig. Die Gemeinde wird in der Bibel als der Tempel Gottes bezeichnet. Und das schließt aber nicht aus, dass es auch noch ein Tempel aus Stein trotzdem, wie es die biblische Prophezeiung sagt, gebaut werden kann. Ich bin sogar der Meinung, es werden noch 2 Tempel aus Stein gebaut. Von daher kleiner Exkurs. Es gibt in der Bibel insgesamt 7 Tempel. Die meisten sagen, oh, der dritte Tempel wird noch gebaut. Haha, wir sind erst beim 5., 2 kommen noch dazu. Welches sind die 7 Tempel in der Bibel? Wo wird der erste Tempel Gottes in der Bibel erwähnt? Welches ist der? Der himmlische Tempel ist der erste, der in der Bibel erwähnt wird. Die Bibel lässt keinen Zweifel offen, es gibt mehrere Stellen, die sagen, im Himmel gibt es ein himmlisches Jerusalem mit einem himmlischen Tempel in diesem himmlischen Jerusalem. Und zum ersten Mal lesen wir von diesem himmlischen Tempel schon in der Tora, im Gesetz des Mose. Als Mose von Gott die Gesetze empfangen hat, war er auf dem Horeb. Und dann hat Gott ihm die Anweisung gegeben, wie er die Stiftshütte bauen soll. Und das war genau vorgegeben in der Bibel. Und dann steht drin, Gott zeigte Mose, wie er die Stiftshütte bauen sollte. Nicht er sagte es ihm nur, er zeigte es ihm sogar. Von daher hat Mose entweder eine Vision des himmlischen Tempels gesehen oder er ist sogar in den Himmel entrückt worden. In diesen himmlischen Tempel. Und Gott sagte, so wie dieser himmlische Tempel ist, so wird auch, sollst du auch die Stiftshütte bauen. 2. Mose 32 rum steht das. Und dann war also Mose im himmlischen Tempel. Es gibt also einen himmlischen Tempel. Und das ist der erste Tempel, der in der Bibel erwähnt wird. Wir lesen später noch von diesem himmlischen Tempel, zum Beispiel auch in der Offenbarung ganz klar, dass der Apostel Johannes in diesen himmlischen Tempel entrückt wurde. Und irgendwann, nämlich nach dem tausendjährigen Reich, wird das himmlische Jerusalem herniederkommen und eine neue Welt. Und dann wird der himmlische Tempel die Grundlage dieser neuen Welt bilden. Er wird auf die Erde herniederkommen. Am Ende der Offenbarung lesen wir das. Und dann war folglich die Stiftshütte der zweite Tempel. Ja, wieso war die Stiftshütte ein Tempel? Sie war, ihr habt es ja vorhin gesehen, hatte alle Prinzipien des Tempels und war praktisch ein Tempel, den man auf- und abbauen konnte. Und es gibt eine Bibelstelle, wo sogar die Stiftshütte ausdrücklich als Tempel Gottes bezeichnet wird. Wenn ich sie nur auswendig wüsste. Samuel, hier habe ich mir das notiert. 1. Samuel 3, Vers 3 steht das ausdrücklich. Habt ihr das schon? Ach, da ist die Stelle schon eingeblendet. Ja, 1. Samuel 3, Vers 3. Da war der Tempel aus Stein, der salomonische Tempel, noch nicht gebaut zur Zeit Samuels. Und da heißt es, aber die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Das war die Stiftshütte. Also die Stiftshütte wird als Tempel des Herrn bezeichnet. Und dann, damit haben wir den zweiten Tempel. Dann hat Salomo den Tempel aus Stein gebaut. Das war dann der dritte Tempel, der salomonische Tempel. Und nach dem babylonischen Exil, der salomonische Tempel wurde zerstört, wurde der nachexilische Tempel gebaut, der bis in die Zeit Jesu hinein Bestand hatte. Da sind wir beim vierten Tempel. Der wurde von den Römern zerstört im Jahre 70. Und dann lesen wir an mehreren Stellen beim Apostel Paulus und beim Apostel Petrus, dass die Gemeinde der Tempel Gottes jetzt ist. Und da wird der Tempel im Alten Testament als Bild für die Gemeinde genommen. aufgebaut auf einem Felsenfundament, das ist Christus, schreibt Paulus. Der Tempel, wie wir gesehen haben, ist auf dem Felsenfundament des Berges Zion gebaut. Und dieses Felsenfundament ist ein Bild für Christus. Und dann ist die Grundlage, sind die Apostel. Die Lehre der Apostel ist die Grundlage der Gemeinde. Es gibt ja heute welche, die sagen, heute kämen wieder Apostel auf. Gott würde wieder Apostel neu berufen. Das lehrt die Bibel aber nicht. Die Apostel sind die Grundlage und nicht das Dach. Ja, es werden heute nicht nochmal Apostel berufen. Die Apostellehre ist die Grundlage der Gemeinde. Und dann schreibt Petrus, jeder einzelne Stein des Tempels ist ein Gläubiger der Gemeinde. Ihr seid lebendige Steine, aufgebaut zum Tempel Gottes. Also insofern ist der Tempel im Alten Testament ein Bild für die neutestamentliche Gemeinde. Und die neutestamentliche Gemeinde, in diesem Zeitalter leben wir jetzt, in diesem heilsgeschichtlichen Zeitalter, das wird irgendwann auch zu Ende gehen. Nämlich wann? Wenn die Gemeinde entrückt wird. Dann ist das Gemeindezeitalter auf Erden vorbei. Und dann lesen wir in 2. Thessalonicher 2, dass der Antichrist, der falsche Messias, sich in den Tempel Gottes setzen wird in Jerusalem. Und wenn er sich setzt, gibt er sich als Messias aus. Nur der Messias darf sitzen im Tempel. Und das wird dann der Tempel sein, der nicht unter dem Segen Gottes stehen wird. Also es wird noch ein Tempel auf Stein gebaut in Jerusalem, auf dem Tempelberg. Ich kann noch nicht sagen, wie. Die Bibel sagt nicht, wie die Details ablaufen. Da steht doch jetzt die Moschee. Ja, meine Güte, keine Ahnung, Erdbeben, Krieg. Ich kann es auch nicht sagen, wie das sein wird. Oder ob sie sogar den Tempel daneben bauen, an der Stelle daneben. Ich weiß es nicht. Dieser sechste Tempel wird nicht unter dem Segen Gottes stehen. Übrigens, die sechs ist in der Zahl der Bibel die Symbolzahl für den Menschen, für eigenes, sündhaftes, menschliches Verhalten. In diesem Zusammenhang steht oft die sechs. Und der Antichrist hat die Symbolzahl 666, die sechs dreimal potenziert. Und er wird sich in diesen sechsten Tempel setzen. Dieser sechste Tempel kann nicht, ich habe es vorhin erklärt, der Hesekiel-Tempel sein, den Hesekiel prophezeit hat in Hesekiel 40 bis 48, weil die Größenangaben des Tempels, den Hesekiel prophezeit, die sind nicht baubar auf dem Gelände in Jerusalem. Da würde der Tempelberg, das gesamte Gelände nie und nimmer ausreichen. Das wird ein Riesengebäude werden. Und das Kidron-Tal ist im Weg, das kann man nicht aufschütten, das ist ein Riesental. Und dann ist der Ölberg im Weg, wenn man das Kidron-Tal aufschütten könnte, weil man nach Richtung Osten in den Ölberg reinbauen müsste. Also das Kidron-Tal muss aufgeschüttet sein, der Ölberg muss weg sein oder zumindest gespalten sein, um diesen siebten Tempel dann zu bauen, den Hesekiel prophezeit hat. Und der siebte Tempel, das ist dann der Tempel des Messias, den der Messias selber im tausendjährigen Reich errichten wird, der natürlich dann unter dem Segen Gottes sein wird. Nur mal ein kurzer Exkurs, dass die Bibel nicht nur von drei Tempeln, sondern von sieben Tempeln sogar spricht. Und dass nach dem Gemeindezeitalter, der fünfte Tempel, noch zwei folgen werden. Kommen wir zu Jerusalem. Jetzt kommen wir nach diesen alten Fotos von Jerusalem, nach dieser Geschichte Jerusalems, zur aktuellen Stadt Jerusalem, zur Gegenwart. Wir haben hier eine sehr schöne Luftaufnahme von Jerusalem. Wie sieht das heute aus? Ihr habt vorhin die historischen Aufnahmen oder die historischen Zeichnungen und auch alte Fotos von Jerusalem gesehen. Und dann kann man heute dann doch einiges wieder erkennen, wie sich das verändert hat. Zentral im Blickpunkt ist das Tempelgelände von 144.000 Quadratmetern. Dieser Teil wurde unter Herodes dazu gebaut. Wir sehen hier die Al-Aqsa-Moschee. Die Felsenmoschee, jetzt mit der goldenen Kuppel, seit etwa 1970. Hier stand die Burg Antonia, die steht nicht mehr. Hier ist so ein kleines Tor, wo eine Treppe hinaufführt. An der Stelle stand das Nikanor-Tor, wo man vom Frauenvorhof in den Israel-Vorhof gelangen konnte. Und da sind immer noch Originalstufen aus dem Tempel zur Zeit Jesu, die man hier hinaufgehen kann, um dann zum Israel-Vorhof, zum Brandopferaltar gelangen zu können. Hier etwa stand der Brandopferaltar und hier stand der Tempel Gottes. Hier war die königliche Säulenhalle und hier ist die Klagemauer, die sogenannte Westmauer. im Volksmund eben Klagemauer genannt. Hier ist der unterirdische Teil der Klagemauer, hier geht man rein. Da unter diesen Häusern ist der Wilsonbogen. Hier war der Robinsonbogen an der Südwestecke, der bei der Zerstörung unter den Römern abgebrochen wurde. Da ragt nur noch so ein Stumpf heraus, den ich nachher noch in einer Nahaufnahme zeigen werde. Die Südseite der Ophel, hier ist die schöne Pforte, da führt ein großes Treppenportal hoch. Hier sind dann in den letzten Jahren erst Ritualbecken ausgegraben worden, sogenannte, sie sehen aus wie Taufbecken, sage ich nachher auch noch Näheres zu diesen Ritualbecken, die haben für die christliche Gemeinde auch eine Bedeutung. Wir haben hier das Kidrontal, Kidron, weil der Bach Kidron hier lang fließt. Im Sommer ist er allerdings ausgetrocknet, jedenfalls in der Gegenwart. Das Kidrontal, in dem Kidrontal war zum Beispiel die Schlacht Abrahams gegen die drei Könige, 1. Mose 17, 18, als Abrahams Neffe Lot entführt wurde und er hat ihn befreit und hat hier gegen die Könige gekämpft. Und dann, nachdem er gesiegt hat, kam ihm der König von Salem entgegen, der ihm Brot und Wein gegeben hat. Ja, ein Bild für den Herrn Jesus, wenn nicht sogar der Herr Jesus selber im Alten Testament, dass er ihm erschienen ist. Und hier haben wir den Ölberg oder einen Teil des Ölberges. Hier ist der große jüdische Friedhof auf dem Ölberg, der zu biblischer Zeit noch nicht angelegt war. Da stand hier alles voller Ölbäume. Hier ist der Garten Gethsemane mit der Kirche der Nationen. Was ist noch interessant? Die Ostmauer des Tempels, die steht auch noch original aus der damaligen Zeit. Hier ist das Hinnomtal. Dort war im Alten Testament war das der Erholungsort der Reichen und der Könige. Die hatten dort ihre Villen außerhalb der Stadt, war ein sehr schönes Gebiet. Und als dann Israel und das Gericht kam mit der babylonischen Gefangenschaft, wurde diese Villengegend zerstört, die außerhalb der Stadtmauern auch lag. Und man hat dort den Müllplatz, den Schuttplatz von Jerusalem errichtet, der noch zur Zeit Jesu sich dort befand. Und er war hier eben in diesem Tal Hinnom. Die Israeliten haben in alttestamentlicher Zeit dort ihre Götzenopfer betrieben, haben sogar Kinder geopfert, wie die Heidenvölker das gemacht haben. Und dann sind sie unter das Gericht Gottes geraten in die babylonische Gefangenschaft. Und seitdem ist das Hinnomtal eben ein Müllplatz gewesen, auch noch zur Zeit Jesu. Wenn man hier lang geht, wird es dann ganz steil, wo dann auch Judas über die Stadtmauer geschmissen wurde, nachdem er sich erhängt hat und sein Körper dann aufgeplatzt ist, wie die Bibel es beschreibt. Hier haben wir die Zionskirche. Da war die Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten, als die christliche Gemeinde entstanden ist. Dieser Ort ist exakt lokalisierbar. Zionskirche deswegen, weil man jetzt der Neuzeit diesen Berg hier Zion nennt. In der Bibel ist aber eindeutig der Tempelberg der Zion. Das ist der eigentliche biblische Zion. Ja, nur mal als grober Überblick. Hier sehen wir noch einen kleinen Friedhof. Das ist der katholische Friedhof von Jerusalem. Da ist übrigens der Oskar Schindler beerdigt aus Schindlers Liste. Der ist in Jerusalem hier beerdigt. Also ist natürlich eine tatsächlich historische Person. Ah, das ist noch interessant hier. Das ist praktisch das erste Jerusalem, die sogenannte Davidsstadt. Da waren die ersten Siedlungen in Jerusalem, beziehungsweise die Vorgänger von Jerusalem, die Jebusiter, haben dort gewohnt und David hat 1004 vor Christus diese Jebusiterstadt eingenommen und hat sie dann zu seiner Hauptstadt gemacht. Die Hauptstadt vorher von Israel war nämlich nicht Jerusalem, sondern... Das ist wirklich eine schwere Frage. Da muss man Samuel, Könige und so lesen. Hebron war die Hauptstadt vorher. Es gibt ja dieses moderne Lied von Siegfried Fietz von Jerusalem, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dort haben Saul und David regiert. Ist Quatsch. Saul hat keinen einzigen Tag in Jerusalem regiert. Er hat in Hebron 40 Jahre regiert. David hat dann auch 7 Jahre als Nachfolger von Saul in Hebron regiert. Und dann hat er erst Jerusalem erobert und zu seiner Hauptstadt gemacht. und hat dann 33 Jahre in Jerusalem regiert. Also das ist bis heute nicht korrigiert worden, diese unbiblische Aussage in diesem recht bekannten Lied. Hier ist der Palast des König David gefunden worden. Das war natürlich nicht nur Davids Palast, David hat ihn gebaut als seinen Regierungspalast und auch Salomo hat dort regiert und alle nachfolgenden Könige von Juda. Als das Reich noch zusammen war, David und Salomo, und nach Salomos Tod ist ja das Reich auseinandergebrochen, ist gespalten in Nordreich Israel und Südreich Juda. Und dann haben die Könige von Juda hier in diesem Palast regiert. Der war lange Zeit vergraben. Als ich vor über 20 Jahren, Mitte der 90er Jahre, zum ersten Mal in Israel war, war das noch nicht ausgegraben. Da wusste man nicht, wo der Davidspalast war. Und in Israel wird immer gebuddelt. Da wird, was da innerhalb von 10 Jahren allein gefunden wird, das ist sagenhaft. Und dann hat man, haben auch viele gesagt, ja, Davidspalast, alles ein Märchen, hat man nie gefunden und so. Und dann hat man von der Bibel her gesagt, der Davidspalast liegt am Südhang des Tempelberges. Es stehen ja auch viele Häuser, wo man nicht einfach graben kann. Aber hier war dann eine freie Fläche, wo man dann einfach mal gegraben hat und hat tatsächlich nachweislich den Königspalast von König David ausgegraben. Er existiert und man kann ihn heute, also diese Überreste, die man ausgegraben hat, besichtigen. Ja, das mal als Überblick, wie Jerusalem heute aussieht. Nochmal ein Blick von der anderen Seite, das ist vom Osten aus gesehen, allerdings nicht vom Ölberg, das muss eine Drohnenaufnahme sein. Vom Ölberg hat man nicht so einen steilen Blick, das muss eben eine Drohne sein, die über dem Kidrontal schwebte, um dieses Foto zu machen. Wir sehen hier die Ostmauer, hier ist das goldene Tor, das, man sagt ein Tor, wo ist denn hier ein Tor? Ja, das wurde zugemauert. Das goldene Tor ist laut biblischer Prophezeiung das Tor, durch das der Messias wiederkommen wird. Und die Schechinah, Hesekiel beschreibt das, hat vor der babylonischen Gefangenschaft das Allerheiligste verlassen, den Tempel verlassen, ist durch das goldene Tor, das damals natürlich nicht zugemauert war, rübergezogen Richtung Ölberg und hat dann die Stadt verlassen, ist zum Himmel aufgestiegen. Und deswegen ist der Herr Jesus als Messias, er sollte von Osten kommen, die Herrlichkeit Gottes kommt vom Osten her, ist er bei seiner Passion, vor der Karwoche, ist er vom Ölberg von Osten her gekommen nach Jerusalem, wo er dann auf dem Ölberg steht und weint über Jerusalem, weil er wusste, sie werden ihn verwerfen und werden ihn dort umbringen. Aber er ist die Herrlichkeit Gottes, er ist von Osten her gekommen und die Schechinah hat ihn dann abgeholt bei der Himmelfahrt. Wir lesen ja, er ist bei seiner Himmelfahrt auf den Ölberg gestiegen und dann kam eine Wolke, die ihn in den Himmel entrückt hat. Ja, das war doch nicht irgendeine Wolke, das war die Schechinah. Das war die Herrlichkeit Gottes, die ihn dann geholt hat, in den Himmel entrückt hat, die auch schon auf dem Berg der Verklärung ihn umgeben hat. Die Wolke, wo er Mose und Elias gesehen hat, wo die drei Jünger bei ihm waren, die ihn dann in seiner Herrlichkeit gesehen haben. Der Jesus sagt ja kurz vorher, es müsste Matthäus 17 sein, da sagt er seinen Jüngern, einige von euch werden nicht sterben, bevor sie den Menschensohn in seiner Herrlichkeit gesehen haben. Und da sagen die meisten Bibelausleger heute, was ich da schon gelesen habe, auch bei scheinbar bibeltreuen Theologen oder sich bibeltreu nennende Theologen, die gesagt haben, da hat er sich geirrt. Die sind alle gestorben, die Apostel, und der Menschen haben den Menschensohn nicht in seiner Herrlichkeit gesehen. Ja, ihr Lieben, man muss einfach nur mal ein paar Verse weiterlesen. Nachdem er das prophezeit hat, dann sind sie auf den Berg der Verklärung gestiegen. Petrus, Jakobus und Johannes waren dabei, nicht alle Jünger. Und dann haben sie den Menschensohn in seiner Herrlichkeit gesehen. Da war die Prophezeiung erfüllt. Also manchmal muss man einfach nur den Zusammenhang, den Textzusammenhang lesen und nicht einfach sagen, ja, da hat sich Jesus geirrt. Das habe ich in meinem Studium in Tabor noch gehört, wo unser theologischer Dozent gesagt hat, da hat sich Jesus geirrt. Ja, Anfang der 80er Jahre. Heute hört man da noch ganz andere Dinge. Das war noch vergleichsweise harmlos für dem, was heute da gelehrt wird. Also der Herr hat sich nicht geirrt, sondern hat gleich seine Prophezeiung erfüllt. Man muss in der Bibel nur ein paar Zeilen weiterlesen, dann hat man es schon. Hier sehen wir die Al-Aqsa-Moschee, die unterirdisch den größten Teil an Raum einnimmt. Hier ist die schöne Pforte. Hier ist die Treppe mit den 15 Stufen. Das sind noch die Originaltreppen aus biblischer Zeit, die durch das Nikanor-Tor vom Frauenvorhof in den Israel-Vorhof führten. Und hier, ja, warum hat man das Tor zugemauert? Die Araber, als sie den Tempelberg, als die Muslime den Tempelberg eingenommen hatten, dann haben sie von den Juden eben die Prophezeiung gehört, der Messias würde durch dieses Tor zurückkehren, um Israel zu erlösen. Und dann haben sie gesagt, und das werden wir verhindern. Und haben es zugemauert. Das ist bis heute zugemauert. Und dann haben wir gesagt, machen wir noch eine zweite Versicherung, gehen wir auf ganz sicher. Sie wussten von den Juden, kein Jude geht über ein Grab, über das Grab eines Menschen. Legen wir einen Friedhof vors Tor an. Dann kann der Messias ja gar nicht drüber gehen, weil kein Jude geht über ein Grab. Und dann wurde eben der arabische Friedhof hier vor dem Goldenen Tor angelegt, der sich inzwischen über die ganze Südmauer erstreckt, um eben ganz sicher zu gehen, dass der jüdische Messias nicht zurückkehren kann. Mal gucken, ob es klappt. Hier haben wir den Blick vom Süden auf das Tempelgelände. Hier sehen wir nochmal den kleinen Rest der schönen Pforte, die noch halbwegs zu sehen, der noch halbwegs zu sehen ist. Und hier ist die alte Tempeltreppe, die von Süden hochging. Und hier wurden viele Ritualbadbecken ausgegraben. Es war so, wenn die Juden zum Tempel gepilgert sind in alttestamentlicher und auch in neutestamentlicher Zeit, dann durften sie nicht einfach so, wie sie waren, das Tempelgelände betreten, sondern sie mussten in ein Ritualbecken ganz eintauchen, das war mit klarem Wasser gefüllt, um symbolisch ihre Sünden abzuwaschen. Weil man sagt, ein sündiger Mensch kann nicht hoch ins Heiligtum Gottes, um dem lebendigen Gott so zu begegnen, dem heiligen Gott so zu begegnen, wie er ist. Er muss Vergebung seiner Sünden haben. Das hat ja tiefe neutestamentliche Bedeutung. Ja? Wir können nur zu Gott kommen, wenn wir Vergebung unserer Sünden haben. Und dann mussten sie in diese Ritualbecken eintauchen. Das war im Gesetz Mose vorgeschrieben. Und dann konnten sie erst hochgehen und sich dem Tempel Gottes nähern. Und jetzt hat man ja gesagt, an dieser Stelle, das hat man nicht nur gesagt, es war so, hat Petrus seine Pfingstpredigt gehalten. Die war auf der Südseite des Tempels, nicht weit ist ja die Zionskirche, wo die Ausgießung des Heiligen Geistes war. Das sind nur einen Steinwurf weit entfernt, oder ja, lass es 200 Meter sein. Und da steht, dass 3000 Leute zum Glauben gekommen sind und die Apostel haben die alle getauft. Ja, wo wollen die denn getauft haben? Hat man lange Zeit gesagt, du hast ja gar nicht genügend Taufmöglichkeit, da ist kein Fluss, da ist kein See, wo sollen die denn getauft worden sein? Ja, in den letzten Jahren hat man hier die Taufbecken ausgegraben und da wurden allein von denen, die schon ausgegraben wurden, viele sind wohl noch unter der Erde, hätte man in 2 Stunden locker 3000 Leute taufen können. So löst sich manchmal alles auf. Ich meine, ich habe das auch geglaubt, bevor das ausgegraben war. Ich glaube der Bibel, seit ich mich bekehrt habe, seit ich gläubig bin, auch ohne, dass ich jetzt nachträglich Beweise habe. Aber es ist dann doch interessant, wenn dann so Ausgrabungen die Wahrheit der Bibel belegen. In Israel ist es tatsächlich so, da reden die Steine. Und das ist ein Reden von alten Steinen, die eben belegen, dass das wahr ist, was in der Bibel steht. Hier sieht man schön diese Treppen, diese 15 Stufen. Übrigens 15 Stufen im Alten Testament. Es gibt ja in den Psalmen 15 Psalmen, die heißen die Stufenpsalmen. Habt ihr schon mal gefragt, warum die so heißen? Das sind Pilgerpsalmen. Wenn die gläubigen Juden nach Jerusalem gepilgert sind in den Tempel, dann haben sie diese 15 Psalmen gesungen, die speziell vom Text her für eine Pilgerreise nach Jerusalem sich eignen und in diesem Zusammenhang auch geschrieben wurden. Und man hat auf jeder Stufe einen Psalm gesungen. Und weil es 15 Stufen sind, passt das genauso den 15 Stufen-Psalmen. Und deswegen heißen die heute noch in der Bibel, das sind so die Psalmen, so Mitte 90 rum bis 100 noch was. Da steht irgendwo als Überschrift vor den Psalmen die Stufenpsalmen. Das hat diesen Hintergrund von diesen 15 Stufen, die hier zum Tempel, zum Israel-Vorhof des Tempels führten. Hier zum Beispiel diese Fläche, das war alles unter der Erde, jahrhundertelang. Alles verschüttet und man hat das alles freigelegt und hat dann hier die Trümmer des Robinson-Bogens gefunden. Zeige ich euch noch eine Nahaufnahme nachher. Also höchst interessant. Und hier ist die Klagemauer. Die Aufnahme davor? Die ist aus den letzten Jahren, also ist bestimmt nicht älter als 10 Jahre. Also sehr aktuell.
Wo endet hier der israelische Staatsgebiet?
Ja, hier nicht in der Nähe. Da muss man schon rüber hinterm Ölberg. Da ist dann auch die Mauer gebaut. Also das ist nicht in unmittelbarer Nähe hier, sondern ja, Luftlinie sind es vielleicht doch ein Kilometer oder so. Zeige ich nachher noch eine Aufnahme, wo diese Mauer gebaut ist, die zum Westjordanland, zur Westbank führt.
Bis 67 war es dann?
67 war das sowieso jordanisch. Von 1978 bis 67 war die ganze Altstadt jordanisch. Und ist erst beim Sechstagekrieg wieder in israelische Hand gekommen, nach 1897 Jahren. Und das ist jetzt vom Ölberg aus fotografiert, etwas rangezoomt. Ganz klar die Kuppel der Felsenmoschee unübersehbar. Und hier dieses Kuppelgebäude mit der kleinen und der großen Kuppel, das ist die Grabeskirche. Unter der großen Kuppel soll sich das Grab Jesu befinden, unter der kleinen Kuppel der Kreuzeshügel Golgatha. Wenn das die authentische Stätte ist und eben nicht der Schädelfelsen, den ich euch vorhin gezeigt habe, und das Gartengrab. Hier ist der Kirchturm der evangelisch-lutherischen Kirche von Jerusalem, wo bis heute noch deutsche Gottesdienste abgehalten werden. Die Kirche wurde gestiftet von Kaiser Wilhelm bei seinem Besuch in Jerusalem 1899. Die haben also das Krankenhaus auf dem Ölberg gestiftet und die lutherische Kirche in Jerusalem. Und seitdem werden dort deutsche Gottesdienste abgehalten. Der Propst Blümel von Vossfeld, oder der frühere Propst Blümel, der war dort Pastor in der lutherischen Kirche hier in Jerusalem. Aber keine israelfreundliche Kirche, alles pro Araber, pro Islam, also gegen Israel, gegen den Staat Israel. Kann ich nicht viel Gutes drüber sagen. Hier sehen wir die Jerusalemer Neustadt, was natürlich zur Zeit Jesu nicht bestanden hat. Die wurde erst nach der Staatsgründung 1948, wurde da richtig gebaut, wurden auch die Hochhäuser da hingesetzt. Inzwischen ist es ja so, Jerusalem hat knapp 700.000 Einwohner, ist die größte Stadt Israels, ist auch die Hauptstadt Israels, auch wenn die Bundesrepublik Deutschland das nicht anerkennt. Die USA erkennen es inzwischen an. Und 700.000 Einwohner und davon leben keine 20.000 in der Altstadt. Und die Altstadt war früher ganz Jerusalem. Und diese 700.000 in der Neustadt, die dazugekommen sind, ja, das war erst in den letzten 100 Jahren, vor allem nach der Staatsgründung 48, geschehen. Also die Stadt ist explodiert nach der Rückkehr der Juden aus der weltweiten Zerstreuung, also von der Bevölkerungsexplosion her. Hier sehen wir eine Aufnahme von der Klagemauer an einem Fest. Die Aufnahme kann an einem der großen Feste aufgenommen worden sein, Pessach, Sukkot oder Yom Kippur, das weiß ich nicht, aber auch an einem normalen Schabbat kann es so aussehen. Also ich war schon am Schabbat dort, da war so ein Menschengedränge, dass du kaum durchgekommen bist. Irgendwo auch beeindruckend, wie dann viele hingehen, um an der Mauer zu beten, falls sie überhaupt da rankommen. Hier ist die Frauengebetsstelle, hier ist die Männergebetsstelle. Das ist ein bisschen anders als in der christlichen Gemeinde, da beten die Männer mehr. Und in den christlichen Gemeinden beten eigentlich die Frauen im Durchschnitt mehr, obwohl die Schrift auffordert, die Männer sollen vorangehen mit Beten. Die Männer sollen heilige Hände heben zum Gebet in der Gemeinde. Das ist eigentlich von Gott so vorgesehen. Aber im Judentum ist es noch so. Und hier ist der Eingang zu den unterirdischen Zugängen unter den Häusern, wo man von der Westmauer unterirdisch freigelegt hat. Da habe ich nachher auch noch einige Aufnahmen, wenn wir dahin kommen. Hier ist der Aufgang für die Ungläubigen hoch auf das Tempelgelände, das unter muslimischer Kontrolle ist. Die Muslime sagen dazu, das ist der Aufgang der Schande, weil da nur Ungläubige hoch dürfen. Wenn man jetzt einen normalen Aufgang hochgehen will und man sieht eben nicht irgendwie arabisch-muslimisch aus, nein, können ja nicht rauf. Ja. Francesco wollte mal hoch und dann, ja, wann kann ich denn hoch? Ja, morgen. Ja, wenn er morgen kommt, darf er auch nicht rauf. Und inzwischen lassen sie gar keinen mehr rauf seit einigen Jahren. Das ist dann nur muslimisch. Das ist auch eine Drohnenaufnahme vom Gebet an der Klagemauer, entweder an einem Festtag oder an einem Schabbat. Ja, und so, das kann man halt auch mal erleben, dass da nicht ganz so viel los ist. So habe ich die Klagemauer auch schon mehrmals erlebt. Und das ist natürlich die angenehmste Zeit, wenn man hier in Ruhe was besichtigen will, dass da halt nicht so viel Action ist. An normalen Wochentagen kommt man da ohne weiteres hin, ohne durch Menschengedränge sich schieben zu müssen. Hier der Aufgang der Schande. Das Ding war baufällig, das haben sowieso die Israeliten gebaut, weil die vorher so einen ganz notdürftigen Aufgang gehabt haben, wo man sich verletzen konnte. Und das ist dann im Laufe der Zeit vergammelt. Und dann haben die Israeliten das Ding wieder repariert und dann haben sie schon oben beieinander Intifada gemacht, weil sie sagen, die Juden wollen den Tempelberg erobern. Das ist eine ganz große Empfindlichkeit. Es hat auch schon gegeben, dass freitags nach dem Freitagsgebet in der Al-Aqsa-Moschee dann hier Steine runtergeworfen worden sind auf die Betenden. Die jüdische Polizei geht natürlich hoch und will da für Ruhe sorgen. Und dann kommt dann natürlich weltweit, sieht man immer die Bilder im Fernsehen, ja, die Juden greifen die Moslems an, wenn sie beten auf dem Tempelberg am Freitag. Also da wird in unseren Nachrichten schon seit Jahren vieles wirklich falsch und einseitig dargestellt.
Ich habe nochmal eine Frage.
Bitte.
Also ich habe mal gesehen oder auch gehört, dass die Zettel in die
Klagemauer
immer.
Ja.
Und dann irgendwann nach einem bestimmten Zeitpunkt werden die alle entsorgt?
Ja, die werden entsorgt, aber nicht irgendwie in Müll oder so.
Nee. Kannst du da mal.
Ja. Ja, sage ich was dazu. Also wenn ihr hier genau schaut, sind in den Ritzen der Klagemauer sind so kleine Papierzettelchen. Hier, der steckt gerade eins rein. Da schreibt man Gebete auf, die man an Gott hat. Und dann steckt man den Zettel in die Klagemauer rein, dann in der Hoffnung, dass Gott diese Gebete erhört. Warte mal, ich habe noch eine Nahaufnahme. Hier, so sieht das dann aus. Und dann sind diese ganzen Ritzen voll mit diesen Gebetszetteln. Und irgendwann passt da natürlich nichts mehr rein. Man macht das ja Tag für Tag. Und dann kommt ein Reinigungsdienst, der holt diese Zettel raus. Und dann werden die auch nicht einfach in den Müll geschmissen. Man sagt, das sind ja Gebete an Gott, die kann sich einfach in den Müll schmeißen. Und man verbrennt sie auch nicht. Verbrennen ist, Feuer ist in der Bibel immer ein Bild für Gericht. Und dann beerdigt man diese Zettel. Man begräbt die unter Erde, weil man sagt, man kann sie nicht einfach auf den Müll schmeißen. Ich würde übrigens auch keine Bibel einfach in den Müll schmeißen. Ich würde sie auch im Garten vergraben, wenn ich eine Bibel nicht mehr brauche. Einfach aus Respekt vor dem Wort Gottes, und das ist noch nicht mal das Wort Gottes, das sind Gebete von Menschen. Hier bei der Klagemauer sieht man, dieser Teil bis hierhin, das ist noch original vom Tempel aus der Zeit Jesu. Und das wurde dann später darauf gebaut, sieht man an der Verschiedenheit der Steine, dass das nicht zusammenpasst. Das hat man im Prinzip schon gesehen. Da muss ich jetzt nichts dazu sagen. Ah, das sind diese unterirdischen Zugänge zur Westmauer. Ihr habt ja gesehen, die Klagemauer ist ja nur ein kleines Stück von der Westmauer des Tempels. Und man hat da alles zugebaut, Häuser bis ganz an die Mauer herangebaut. War übrigens auch bei der Stelle der Klagemauer, wo heute gebetet wird, der Fall. 1967, als Israel die Altstadt zurückerobert hat, hat man dort die Häuser abgerissen, die unmittelbar an der Mauer standen, damit man wieder Zugang zum Gebet hat und diesen Ansturm auch flächenmäßig bewältigen konnte. Aber der Großteil der Westmauer, da blieben die Häuser stehen und man hat dann unterirdisch mit Tunnelsystemen Zugang zu diesem Teil der Westmauer gefunden, die zur Zeit Jesu im Freien waren. Und aufgrund der verschiedenen Kriege ist da im Laufe der Zeit ein Schutt von 15, 20 Metern draufgekommen, wo man dann immer auf den Schutt wieder aufgebaut hat. Und darunter hat man dann mit einem Tunnelzugang geschaffen zu dieser alten Westmauer. Den kann man besichtigen, kann man aber nicht einfach so hineingehen. Da muss man den Besichtigungstermin anmelden, um dort hineinkommen zu können. Die wurden nachträglich gebaut, von den israelitischen Forschern, von den Behörden angelegt, damit man Zugang zu diesem Teil der Klagemauer, diesem unterirdischen Teil, bekommt. Und man darf da keine Klaustrophobie haben, also keine Angst vor Klaus haben, denn das ist zum Teil hier recht eng, wenn man da durchgeht. Also schon bemerkenswert. Und das ist jetzt rechts halt die Originalmauer des Tempels. Der Tempelaußenmauer, die eben 1900 Jahre beinahe, ja doch 1900 Jahre unterirdisch verschüttet war und durch diese Tunnelgrabungen wieder freigelegt wurde. Doch kann man auch machen, aber wird in der Regel nicht gemacht. Das macht man außen an der Klagemauer und also zumindest habe ich da noch keine Zettel gesehen. Nee, ich glaube, man macht es da auch nicht. Das macht man an dem Außengelände. Aber das hier ist eine bemerkenswerte Stelle. Ihr seht hier einige Frauen, die beten. Das sind jüdische Frauen. Und diese Stelle hier ist die nächstgelegene Stelle außerhalb des Tempelgeländes zum Allerheiligsten im Tempel. Also wenn man vom Allerheiligsten, von dem Felsen in der Felsenmoschee, eine Linie zieht nach außen, ist das die nächstgelegene Stelle. Und da ist eine Frauengebetsstelle unterirdisch. Die Frauen haben gesagt, außen bei der außenliegenden Klagemauer ist die Frauengebetsstelle ja kleiner als die Männergebetsstelle. Und haben die Frauen und der eben gesagt, und dann gebt uns aber diese zentral liegendste Gebetsstelle als Ausgleich, weil die Männer draußen eine größere Gebetsstelle haben. Und so hat man es dann gemacht. Im Islam wird es das nicht geben. Und so ist dann hier die Frauengebetsstelle, aber die Männer können hier durchgehen und halt möglichst die Frauen beim Gebet nicht stören, die sind aber auch nicht so empfindlich, wenn man sich einigermaßen anständig benimmt. Das hier ist eine Zeichnung eines Entwässerungssystems. Man hat ja oben auf dem Tempelberg die vielen Tieropfer gehabt. Und vor allem an Passa, da wurden ja unzählige Lämmer geschlachtet als Passa-Opfer. Und da ist literweise das Blut geflossen. Und das musste ja irgendwie entsorgt werden. Und dann hat man ein Abwassersystem gebaut, schon zu alttestamentlicher Zeit, schon zu salomonischer Zeit. Und dann ist hier ein Abwassersystem geflossen. Im Tempelberg gibt es übrigens genug Wasser. Das sind mehrere Wasserquellen im Fels unten drin, sodass man genug Wasser hatte. Und hat dann die Abwässer, das Blut der Opfertiere, hier durch einen Kanal runtergespült, ein unterirdischer Kanal, bis dann raus, hier ist der Teich Siloa, da wurde er natürlich nicht reingespült, sondern hier bis außerhalb der Stadtmauer rausgespült. Und dieses alte Abwassersystem hat man in den letzten Jahren wieder gefunden bei Ausgrabungen und hat somit eben festgestellt, ah, so haben die das gemacht mit dem Abwasser. Das war über die Jahre eben nicht so ganz klar. Und durch diesen alten Abwasserkanal kann man heute durchgehen. Man muss unten starten, wo der Teich Siloa ist, und kann dann hochgehen und kommt dann oben an der Südwestecke am Robinsonbogen, am ehemaligen Robinsonbogen, am Tempelgelände wieder heraus. Auch hier darf man nicht in der Klaustrophobie leiden, aber man kann dieses Abwassersystem durchgehen. Hochinteressant. Geht zum Teil, zum größten Teil unter Häusern hindurch, die inzwischen drüber gebaut sind. Das hier auch. Ist natürlich beleuchtet, sonst wäre es da stockdunkel. Und dann kommt man oben am Robinsonbogen an der Südwestecke raus. Und das ist, was ich vorhin gesagt habe. Hier führte der große Torbogen rüber, den wir vorhin auf Rekonstruktionszeichnungen gesehen haben. Und als die Römer den Tempel zerstört haben, ist dieser Robinsonbogen eingestürzt und nur noch dieser Stumpf befindet sich heute an der Stelle, wo der Bogen eben an der Westmauer befestigt war. Und so kann man sehen, hier war eben dieser Robinsonbogen. Und die Steine des Robinsonbogens sind dann runtergestürzt auf die Straße, die unten entlang führte. Und da liegen sie noch heute. War über 1900 Jahre von Erde verschüttet. Und man hat es jetzt wieder im heutigen Israel ausgegraben. Also so in den heutigen Israel, so um 1990 herum wurde das ausgegraben. Und hat dann, den Stumpf hat man noch gesehen. Und da konnte man den Stumpf anfassen, so hoch war die Erde. Man konnte davor stehen, den anfassen und heute sind da 15, 20 Meter Unterschied. So viel Schutt hat sich da angehäuft im Lauf der Jahrhunderte. Und dann hat man unten gesehen die alte Römerstraße zur Zeit Jesu und die Trümmer des Robinsonbogens, die da runtergedonnert sind. Und hat gesagt, die lassen wir liegen als historische Erinnerung an die Tempelzerstörung im Jahr 70. Das ist schon Wahnsinn. Das ist Geschichte zum Greifen in Israel. Hier oben ist die Klagemauer und das ist praktisch das Niveau, wo man lang gehen konnte. Und das alles, was hier drunter liegt, war verschüttet. Und man hat das wirklich wieder gefunden. Auch diese alte Römerstraße, wo dann die Trümmer die Straße natürlich beim Runterfallen zerstört haben. Und das ist eine typische Römerstraße, wie sie im ganzen Römischen Reich gebaut wurde, auch in Europa. Wenn er zum Beispiel mal Pompeji bei Neapel besichtigt, dann seht ihr auch diese Straßen mit diesen großen Pflastersteinen und darunter große Kiessteine, die das getragen haben, kann man bei alten römischen Ausgrabungen in Rom sehen, in Pompeji und eben auch in Jerusalem. Das ist nochmal eine Aufnahme der Trümmersteine. Robinsonbogen habe ich leider nicht draufgekriegt. Die meisten Fotos habe ich übrigens selber gemacht, aber nicht alle. Also die Drohnenaufnahmen und so, die Luftaufnahmen, die habe ich natürlich nicht gemacht. Nee, vom Bogen aus nicht. Das ist ja der Westmauer. Die Al-Aqsa-Moschee ist ja um die Ecke rum in der Südmauer. Da geht man ja durch die schöne Pforte in die Al-Aqsa-Moschee. Aber das ist ja heute dazu gemauert. Und tatsächlich, die Rekonstruktion des Bogens ist schwierig. Die Rekonstruktionszeichnungen, die ich vorhin gesagt habe, die sind Vermutungen. Man kann nicht mehr genau sagen, wie die Treppen da hochführten. Man weiß nur, der Bogen führte in die Richtung rüber. Und wie genau die Treppen waren, kamen die von zwei Seiten, von einer Seite. Das kann man natürlich nicht mehr rekonstruieren. Von daher waren die Zeichnungen vorhin auch ein Versuch einer Rekonstruktion des Bogens, die der Realität aber sehr nahe kommen müssen, weil man eben weiß, dass der Bogen hier in diese Richtung über die Straße führte. Das ist nochmal dasselbe in Grün. Hier nochmal, das ist auch interessant, diese kleinen Zugänge hier, das waren die Geschäfte der Händler, die kleine Opfertiere verkauft haben. Wenn man also geopfert hat auf dem Tempel, die reicheren Leute, die haben dann an Passa ein Lamm geopfert, und die ärmeren Leute konnten eine Taube opfern und die Opfertiere konnte man dann hier kaufen, zwar außerhalb des Tempelgeländes. Und dann gab es Händler, die hatten besondere Beziehungen zur hohen zur Priesterschaft und die haben oben auf dem Tempelgelände selbst ihre Stände für die Opfertiere aufbauen müssen. Und wir lesen in der Bibel, dass der Herr Jesus zweimal die Händler aus dem Tempel getrieben hat, am Anfang seiner Wirkungszeit und am Ende seiner Wirkungszeit. Hat er die Tische der Händler umgestoßen, hat gesagt, mein Haus soll ein Bethaus sein. Er zitiert dabei Jesaja und ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Ja, aber Gott hat doch selbst geboten, dass die Opfertiere da opfern sollen. Und wenn die jetzt, sagen wir mal, ein ganz Reicher hat einen Stier geopfert, Ja, da kommt jetzt meinetwegen aus Kapernaum am See Genezareth und soll seinen Stier mitbringen nach Jerusalem. Wie willst du einen Stier da hinkriegen? Das ist ja problematisch. Also wer schon mal ein Problem mit einem Stier gehabt hat, der weiß, wovon ich rede. Und so konnte man die Opfertiere in Jerusalem kaufen, eigentlich praktisch und verstieß nicht gegen das Gesetz, aber nicht im Tempelgelände oder auf dem Tempelgelände, sondern außerhalb, wie diese hier. Das war vollkommen in Ordnung, aber nicht die auf dem Tempelgelände selber. Und dass die da oben hinauf durften, das konnte eigentlich nur durch Bestechung gehen, dass die Priesterschaft kräftig mitverdient hat in einer Korruption an diesen Händlern. Von daher war der Herr auch ein Dorn im Auge, dass er das angeprangert hat. Das hat ja ihre Zusatzeinnahmen bedroht. Da waren sie dann wenig erfreut. Das ist jetzt die Südtreppe am Ophel. Und hier sehen wir dieses kleine Stück noch vom alten Eingang der schönen Pforte, die uns in Apostelgeschichte 3 beschrieben wird. Und die ist natürlich komplett zugemauert. Es waren zwei Torzugänge und einiges ist davor gebaut. Und nur so einen kleinen Rest sieht man noch von dieser ehemals schönen Pforte. Ist eine Touristenattraktion, ja, sogar deutsche Meister sind dabei. In was der wohl deutscher Meister ist. Ja, für den VfL haben wir Werbung in der ganzen Welt gemacht. Ja. Inzwischen trage ich das Trikot nicht mehr. Das ist dann eine nähere Aufnahme von der schönen Pforte. Ja, seht ihr mal, wie hoch das Ding war. Warum das in der Bibel schöne Pforte heißt, die muss wirklich schön gewesen sein. Wie hoch das Ding ist und man sieht nur so einen kleinen rechten Rand. Ne? Und hier seht ihr die Familie Pforte an der schönen Pforte. Ich liebe dieses Wortspiel. Ihr könnt es nicht mehr hören, aber ihr könnt es mir nicht verkneifen. Das ist eines dieser Ritualbecken an der Südseite des Tempels, wo ich euch vorhin erklärt habe, wo die Juden ihre rituellen Waschungen durchführen konnten, bevor sie in den Tempel gegangen sind. Und das ist hochinteressant. Man steigt hier eine breite Treppe runter in das Becken. Es war natürlich voll mit Wasser gefüllt, dass man ganz untertauchen konnte, um sich symbolisch seine Sünden abwaschen zu lassen. Und auf der anderen Seite führt eine schmale Treppe wieder raus. Und jetzt kannst du hoch zum Heiligtum Gottes. Das hat natürlich eine große Symbolik. Der Jesus sagt, der breite und der schmale Weg. In der Bergpredigt sagt er, der breite Weg ist der Weg, der ins Verderben führt. Das ist der breite Weg. Die Leute sind vollgeladen mit Sünden, die sind auf dem breiten Weg. Und wenn sie nicht ins Verderben wollen, hier im Wasser, da würden sie ersaufen, wenn sie nicht mehr auftauchen und keine Möglichkeit hätten, mehr rauszukommen. Ja, du musst dir deine Sünden abwaschen lassen und auf den schmalen Weg gehen und den schmalen Weg dann hoch und bis ins Heiligtum Gottes. Und deswegen hat der Jesus in der Bergpredigt vom breiten und schmalen Weg gesprochen. Und die Juden, die wussten dieses Bild, was er damit meint. Er meint die Zugänge zu den Ritualbecken. Da hast du dieses Bild dargestellt. Der breite Weg, wo du sündenbeladen runtergehst, dann das Abwaschen der Sünden durch im Untertauchen unter dem Wasser, was die Taufe, die christliche Taufe übrigens symbolisiert. Die christliche Taufe kommt von diesem Ritualbecken. Und dann gehst du auf dem schmalen Weg wieder raus und jetzt kannst du hoch ins Heiligtum Gottes. Und geistlich will das sagen, dass ein Mensch Vergebung seiner Sünden haben muss, um zu Gott kommen zu können. Und dann muss er auf dem schmalen Weg dem Christus nachfolgen. Und dafür sind allein die Ritualbecken schon bildhaft eine Vorzeichnung auf diese geistliche Wahrheit, die im Neuen Testament uns verkündigt ist. Hier sieht man mal ganz deutlich, der breite Weg, der runterführt, der schmale Weg, der dann rausführt. Und hier sind wir unter dem Wilsonbogen in der Männergebetsstelle, der unterirdischen Männergebetsstelle an der Klagemauer. Das ist jetzt fotografiert von hinten zum Ausgang. Hier, dieser Ausgang, kommt man raus und ist dann an der Außenstelle der Klagemauer. Und das hier ist halt der unterirdische Teil und das ist der Wilsonbogen, die Brücke zu dem Eingang, wo sie den Herrn aus dem Tempel geworfen haben. Das geschah hier an diesem sogenannten Wilson-Bogen. Und da sind die andere Seite fotografiert. Hier ist dann das hintere Ende am Wilson-Bogen. Und früher war dahinter Erde und Stein. Und inzwischen sind da diese unterirdischen Zugänge zur Klagemauer, die ich vorhin gezeigt habe, freigelegt. Also inzwischen kann man von der anderen Seite kommend hinter diese Stelle gehen zu den unterirdischen Zugängen. Hier haben wir die Knesset, das ist das jüdische Parlament. Und davor die Menorah. Hier war gerade eine Reisegruppe, die da ihr Gruppenfoto gemacht hat. Das ist nochmal die Zionskirche. An der Zionskirche war die Ausgießung des Heiligen Geistes an Shavuot-Fest. Das Shavuot-Fest, das heißt, Shavuot sind Wochen, das Wochenfest. Und warum heißt es Shavuot, Wochenfest? Weil es 7 Wochen nach Pessach gefeiert wurde. Man hat Pessach, wo das Lamm geschlachtet wurde, das Lamm, ein Symbol für den Herrn, der sich als Opfer für uns gegeben hat. Und 7 Wochen danach wurde dann das Shavuot gefeiert, das Wochenfest. Und das ist dann in der christlichen Kirche übernommen worden. 7 Wochen nach Ostern ist dann eben Pfingsten. Allerdings stimmen die christlichen Oster- und Pfingsttermine nicht mit den biblischen überein. Man hat die jüdischen bewusst verworfen, als dann die Volkskirche gegründet wurde, weil man sich von allem Jüdischen möglichst eliminieren wollte und hat dann nach anderen Vorstellungen, nach anderem Kalender, Rechenkriterien Ostern und Pfingsten gelegt. Manchmal stimmt es zufällig mit den jüdischen Festen überein, aber normalerweise nicht. Und am Shavuot-Fest, am echten Pfingsten, dem ersten Pfingsten, da ist die christliche Gemeinde entstanden, als der Heilige Geist aufgegossen wurde auf den gläubigen Überrest Israels, die den Messias nicht verworfen hatten. Es waren 120 Leute, schreibt uns die Apostelgeschichte, 120 Männer und Frauen, die ihn als ihren Messias angenommen haben, vom ganzen Volk Israel. War das der kleine gläubige Überrest? Und der Überrest, ihr müsst mal in der biblischen Konkordanz Überrest eingeben, da zieht sich das vom Alten bis ins Neue Testament immer wieder, gibt es Phasen, wo ein kleiner gläubiger Überrest bleibt, die wirklich dem Herrn nachfolgen und ganz die Mehrheit fällt immer mehr ab vom Glauben. Das war bei Jesaja schon so, er spricht vom Überrest zu seiner Zeit. Das war bei Elia so, Elia meinte sogar, er wäre der Einzige. Da hatte Gott ihm aber gesagt, naja, ganz so ist es nicht, 7000 sind immerhin noch übrig geblieben. Das ist jetzt auch nicht die Prachtzahl für ein ganzes Volk, aber ein Einziger war es nun doch nicht. Bei Noah, kleiner Überrest von 8 Leuten, alle anderen haben die Botschaft nicht angenommen. Und auch im Neuen Testament dann bei den Jüngern Jesu, bei den Nachfolgern Jesu, ein Überrest von 120 Leuten. Und dann ist auch bei den Endzeitprophezeiungen, dass im Gemeindezeitalter am Ende, 2. Thessalonicher Prophezeit, dass ein großer Abfall der Christenheit kommen wird und auch nur ein kleiner gläubiger Überrest bleiben wird. Also der Überrest spielt eine große Rolle in der Bibel. Aber dieser Überrest, den segnet Gott, weil sie eine kleine Kraft haben, aber sein Wort bewahren. Eines der 7 Sendschreiben, ne? Du hast eine kleine Kraft, aber hast mein Wort bewahrt. Das ist das Kennzeichen vom Überrest und da kommt es nicht auf die Zahl an, sondern auf die Treue zum Herrn und die Treue zum Wort. Das ist auch, das habe ich überlegt, soll ich das Foto zeigen, so eine kleine Episode, ein Schabbatlift. Ja, meine Güte, was um alles in der Welt ist ein Schabbatlift. In Israel wird der Schabbat gehalten und die orthodoxen Juden sagen, Schabbat darf es natürlich nicht arbeiten. Und ja, was ist jetzt alles Arbeit? Wie definiert man das? Wenn ich jetzt mit dem Aufzug fahren will und drücke auf den Knopf, ist das Arbeit? Ja, sagen viele, das ist Arbeit, darfst du am Schabbat nicht machen. Ja, wenn ich jetzt im Hotel wohne, wie komme ich denn in mein Zimmer? Soll ich jetzt bei einem 10-stöckigen Hotel die Treppe hochsteigen und runter? Und dann hat man eben die Idee gehabt, wir machen einen Schabbatlift, der hält einfach an jeder Etage, ohne dass man irgendeinen Knopf drücken muss. Ja, das ist eine typisch in der jüdischen orthodoxen Denke eine typische Lösung. Und als ich das noch nicht wusste mit dem Schabbatlift, bin ich im Hotel in einem der oberen Stockwerke gewohnt, bin ich halt in irgendeinen Lift eingestiegen und dann hält der an jedem Stock, da steigt keiner zu, da ist gar keiner. Ich habe gar nicht gedrückt, dass der hier halten soll. bis mir dann mal erklärt hat, ja, du bist im Schabbatlift eingestiegen. Ja, was ist das? Ja, das ist das. Da sind so, gibt noch mehr so ein paar Eigenheiten, die...
Das heißt, jeder andere Tag genau das gleiche?
Nein, nur am Schabbat. Am anderen Tagen darfst du ja arbeiten, da darfst du den Knopf drücken. Das wird programmiert. Der Schabbatlift läuft an den normalen Tagen per Knopfdruck und da hält er auch nur da, wo du gedrückt hast. Und am Schabbatlift hält er an jeder Etage. Ja, aber nicht tatsächlich. Das gibt es Regeln, das glaubst du gar nicht. Bei orthodoxen Familien, normalen Juden machen das nicht, juckt das nicht, aber bei den Orthodoxen, da darfst du auch kein Essen kochen. Ja, und wenn du jetzt, sagen wir mal, alles vorbereitest, Essen schon vorbereitet und musst nur am Herd noch einen Knopf einschalten, umdrehen oder drücken oder was, ist Arbeit. Und dann gibt es elektronische Programmierungen, dass zu einer bestimmten Zeit am Schabbat der Herd sich alleine einschaltet. Und auch nach Programmierung wieder ausschaltet, damit du eben keine Arbeit machst am Schabbat. Da gibt es etliche dieser Storys, die irgendwo auch ein bisschen... Ja, weiß ich auch nicht. Ein Essen darf man, glaube ich, servieren, das ist keine Arbeit. Und Essen selber ist auch keine Arbeit. Also, muss man mal, wenn er dann diese Bibelstelle liest, wo der Herr den Orthodoxen seinerzeit vorwirft, ihr siebt die Mücken aus und lasst die Kamele durchfallen. Ja, ihr siebt die kleinsten Mücken auf mit, die haben sich ja zu den 613 Geboten der Tora, haben die noch hunderte Zusatzgebote gemacht. Inzwischen geht es in die Tausende, die gar nicht in der Tora stehen. Und da sagt der Herr Jesus, ihr siebt die Mücken aus und die Kamele lasst ihr durchfallen. Ja? Ihr macht so einen Kram und vor euch steht der Messias und ihr verwerft ihn. Ja, das ist das Kamel, das sie haben durchfallen lassen. Und das ist bis heute so. Sie sieben die Mücken aus und erkennen den Messias nicht. Und dass ihr auch mal seht, ich habe ja immer nur Gebäude gezeigt und Steine. Richtige Menschen laufen da auch rum. Und hier mal so ein paar, eine Touri-Gruppe gefilmt. Das ist auf der Via Dolorosa. Der Ecce Homo-Bogen, was übrigens auch Humbug ist, Ecce Homo auf Lateinisch, sehet welch ein Mensch, hat Pilatus über den Herrn gesagt. Und man hat gesagt, er hat auf einer Höhe in seinem Palast gestanden, auf einem Torbogen, das ist der Legende überliefert, und hätte dann Ecce Homo, Lateinisch, sehet welch ein Mensch. Und das wäre auf diesem Bogen gewesen, Kogelores. Der Bogen, dieser Bogen hier wurde in viel späterer Zeit, um 12. bis 13. Jahrhundert erst gebaut. Und da stand niemals ein Pilatus drauf, da hat es den Bogen noch gar nicht gegeben. Aber er heißt noch heute Ecce Homo-Bogen. Der ging übrigens mal ganz über die Straße und bei irgendeinem Krieg wurde das wieder alles verschüttet. Man hat neu aufgebaut und hat dann den Bogen so zu einem Viertel zugebaut. Also so ging das dann damals. Unter der osmanischen Herrschaft müsste das gewesen sein. Das ist nochmal ein Blick vom Kitron-Tal, also von der, fast von der Talebene. Nee, ist nicht die Talebene, ist vom Garten Gethsemane aus fotografiert, rüber zur Südmauer. Und da hat man hier im Kitron-Tal hat man wieder einige Ölbäume angepflanzt. Und hier habt ihr die Südmauer mit dem goldenen Tor, das zugemauert ist. Den Grund habe ich genannt und auch der arabische Friedhof, der vor dem Tor angelegt ist, aus dem selben Grund. Das ist eine Aufnahme, die zeigt noch mal etwas näher die lutherische Kirche, die Grabeskirche mit der großen und der kleinen Kuppel. Das ist auch eine christliche Kirche, aber weiß nicht, wie die heißt. Da war ich noch nicht drin. Und im Hintergrund die Neustadt. Das ist die Grabeskirche, der Haupteingang der Grabeskirche. Das ist das, praktisch das Gebäude, dieses hier, ne? Und unten der Vorhof mit dem Haupteingang, wo eben die Kreuzigung und die Grablegung stattgefunden haben soll. Heute sagen viele Christen, das kann unmöglich die authentische Stelle sein. Es ist ja innerhalb der Stadtmauern. Und der Bibel steht, er wurde außerhalb der Stadtmauern gekreuzigt. Ja, das Argument, das sticht nicht ganz, weil dieses Gebiet lag zur Zeit Jesu tatsächlich außerhalb der Stadtmauern. Also von daher sticht das Argument nicht ganz und von daher gesehen könnte das auch die authentische Stelle gewesen sein. Da ist dann, hier geht man dann rein, da ist dann der Stein, so ein Stein, wo man den Herrn, nachdem man ihn vom Kreuz abgenommen hat, draufgelegt haben soll. Und er wurde dann vorläufig einbalsamiert. Und wenn man da reingeht, da kommen die Leute rein, die Pilger aus der ganzen Welt, und küssen diesen Stein. Die fallen nieder vor dem Stein und küssen den. Der ist schon ganz platt geküsst. Wirklich. Der ist ganz, ganz flach geküsst worden im Lauf der Jahrhunderte. Der wurde ja im 4. Jahrhundert angelegt, wurde die Grabeskirche gebaut von der Helena, der Mutter von Kaiser Konstantin von Byzanz, im 4. Jahrhundert schon. Und in den letzten 1600 Jahren wurde dieser Stein völlig platt geküsst. Es gibt übrigens im Vatikan auch ein Pendant. Da ist am Eingang des Vatikans in Rom ist eine große Marienstatue und da wurde der halbe Fuß abgeküsst im Laufe der letzten 500 Jahre. Also das ist diese Verehrung von Gegenständen, von scheinbar heiligen Orten und heiligen Gegenständen, die auch in Israel allgegenwärtig ist. Ja, und dann, wenn mal Ruhe ist, sieht es dann so aus, dass man diesen Platz in der Übersicht genießen kann. Übrigens, hier seht ihr hier droben eine Leiter über dem Haupteingang der Grabeskirche. Als ich Mitte der 90er Jahre zum ersten Mal dort war, ist mir auch die Leiter aufgefallen. Ich dachte, oh, die machen wohl Bauarbeiten oder irgendwas. Und haben da die Leiter noch stehen lassen, ne? Werden sie morgen wieder weitermachen. Und dann sagte mir jemand, ja, die Leiter, die steht schon seit 100 Jahren da, seit beinahe 100 Jahren da, konnte ich kaum glauben, eine alte Holzleiter. Hier dann in der Nahaufnahme. Und dann habe ich rausgekriegt, ja, da hat tatsächlich hat's mal Bauarbeiten gegeben, vor über 100 Jahren. Und dann, die Grabeskirche wird von 4 Konfessionen unterhalten. Die römisch-katholische Kirche, die griechisch-orthodoxe Kirche, die russisch-orthodoxe Kirche und die ägyptisch-koptische Kirche. Und jeder hat einen größeren oder kleineren Anteil an der Grabeskirche und die haben dort ihre Priester, ihre Mönche. Die ägyptisch-koptische Kirche hat den wenigsten Anteil, die haben da am wenigsten zu sagen und die römisch-katholische Kirche hat am meisten zu sagen. Und dann haben die eine richtige Rivalität untereinander und die können sich nicht einigen, wer was wann macht. Und ich habe das schon mehrmals erlebt in der Grabeskirche, dass die parallel Gottesdienste gegeneinander gemacht haben. Da ist dann der russisch-orthodoxe Priester, der steht dann auf der Kanzel und macht dann irgendeine Litanei möglichst laut um den griechisch-orthodoxen Priester, der nebenan ohne räumliche Trennung auch seine Litanei macht und der auch natürlich möglichst laut, um den Russen zu übertönen. Und dann hast du aber auch noch die römisch-katholischen und die ägyptisch-koptischen und die haben dort einen regelrechten Wettbewerb gegeneinander. Die Priester und Mönche dort, die haben sich schon so geprügelt in der Grabeskirche, dass die Polizei einschreiten musste, die jüdische Polizei. Und das ist ein Wahnsinn. Und dann konnten sich nicht einigen, wann wird die Kirche aufgeschlossen, wann wird sie abgeschlossen, wann können die Touristen rein, wann nicht. Und haben sich so zerstritten, das war noch im Osmanischen Reich, also das war noch um 1900, dass dann der osmanische Bürgermeister, der türkische Bürgermeister gesagt hat, zu dem sind sie gegangen, der soll das entscheiden, der Moslem sollte entscheiden, wann die ihre Kirche aufschließen.
Aber das ist heute noch Moslem, in Russland,
ja, das ist heute noch, ja, genau so ist es. Genau so ist es, ja. Und dann hat der Bürgermeister entschieden, der Imam von der Moschee, der soll, kriegt die Schlüsselgewalt und der soll entscheiden, wann auf und zugeschlossen wird. Und da sich die christlichen Mönche bis heute nicht geeinigt haben, ist heute der Imam, also das ist jetzt nicht mehr derselbe wie vor 100 Jahren, ne, aber immer noch zuständig, wann die Kirche auf und zugeschlossen wird. Und dann hatten sie auch mal Bauarbeiten im 19. Jahrhundert, wo sie sich in die Wolle gekriegt haben und konnten sich nicht einigen. Da haben sie dann alles stehen und liegen gelassen und seitdem steht die Leiter da. Eine Holzleiter, ich dachte, eine Holzleiter, die muss doch völlig verwittert und verfallen sein. Ist sie vielleicht versteinert, keine Ahnung. Ich habe jedenfalls ein Foto ausgegraben aus dem Jahr 1899. Guckt mal, was da steht. Das ist die. Die rührt keiner an, die hat keiner ausgetauscht. Oder vielleicht ist er heimlich nachts einer hingegangen, ist er die Leiter ausgetauscht. Kann man nicht vorstellen, warum. Das ist schon bezeichnend für die Grabeskirche. Und irgendwie Grabeskirche, das ist auch so richtig ein passender Name für diese Gruft. Wenn man da drin ist, man denkt, man ist lebendig begraben. Es ist ein einziger Dämonenbunker. Und wenn das die authentische Kreuzigungs- und Grabesstätte Jesu ist, ja, dann ist es wirklich dem Teufel gelungen, diese Stelle zu verschandeln ohne Ende. Also es ist einfach peinlich. Und wenn ihr mal in Jerusalem seid, in der Grabeskirche müsst ihr unbedingt nicht gewesen sein. Also wenn irgendwie die Wahl steht, machen wir Grabeskirche oder Gartengrab, geht ins Gartengrab bitte. Das ist am Ende der Via Dolorosa, die endet natürlich an der Grabeskirche. Ich habe ja vorhin auch schon gezeigt, die Via Dolorosa ist nicht der tatsächliche Kreuzesweg. Aber man kann am Anfang der Via Dolorosa, wo die Burg Antonia früher stand, kann man zum Beispiel Kreuze, große Holzkreuze ausleihen gegen eine Gebühr. Und dann kann man mit dem Kreuz bis zur Grabeskirche gehen, um eben den Kreuzesweg des Herrn zu imitieren. Also besonders bei asiatischen Katholiken sehr beliebt. Man sieht viele katholische Koreaner, die manchmal mit riesigen Kreuzen da lang schlürfen und das Kreuz hinter sich herziehen. Und dann an der Grabeskirche kann man das Kreuz, hier ist ein kleines Kreuz, kann man das dann wieder hinstellen, um dann in die Grabeskirche zu gehen. Das sind die Priesterwohnungen der ägyptisch-koptischen Mönche. Das sind die ärmsten, die da rund um die Grabeskirche leben. Also ich weiß nicht, wann sie diese, was soll man es nennen, Behausungen gebaut haben. Die, so wie die aussehen, müssen die aus dem Mittelalter stammen. Und da leben die drin. Das ist praktisch hinter der Grabeskirche, wo man so als Tourist gar nicht hinkommt. Aber wir sind mal mit einer Gruppe von hinten bewusst rangegangen, um auch diese Dinge zu sehen. Und das ist natürlich eine hochinteressante Stätte, deren Bedeutung erst in den letzten Jahren so richtig bewusst geworden ist. Es handelt sich um die Davids-Zitadelle. Die wurde nicht zur Zeit Davids gebaut, wie viele Pilger meinen und wie der Name eigentlich andeutet, sondern die wurde etwa 1000 Jahre nach David gebaut, aber nach ihm benannt. Und die Davids-Zitadelle, die stammt aus der römischen Zeit und das war der tatsächliche Gouverneurspalast des römischen Prokurators, also Pontius Pilatus zur Zeit Jesu. Er hat nicht in der Burg Antonia, in dieser Kaserne gewohnt, sondern in diesem prächtigen Palast. Und das ist erst bei Ausgrabungen in den letzten 20 Jahren so richtig deutlich geworden, als man eins und eins zusammengezählt hat. Ja, meine Güte, der Prokurator hat nicht in der Kaserne gewohnt. Hier hat er natürlich seine Residenz gehabt und hier in der Davids-Zitadelle wurde der Herr Jesus zu Tode verurteilt, hat der Pontius Pilatus das Todesurteil unterzeichnet und hier wurde der Herr auch ausgepeitscht. Hier war die Verleugnung des Petrus und insofern hat dieser Ort inzwischen für die Christenheit eine ganz andere Bedeutung, die man ihm in früherer Zeit gar nicht so beigemessen hat. Hier haben wir das Zionstor. Oh, schon Viertel nach zwei, jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Wie viele Fotos sind noch in dieser Serie? Wie viel noch? Acht? Ja, komm, ich denke hier nach dem Zionstor machen wir Schluss. Und wer noch Lust hat, dann irgendwann in 4 Wochen oder wann einen dritten Teil. Hier noch dazu, das Zionstor, das ist ein Stadttor, oben wo die Zionskirche steht, wo die Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten war. Und ihr seht hier überall diese Löcher. Wie kommen die Löcher hier überall in die Mauer? Krieg, genau. Das war vom ersten jüdisch-arabischen Krieg 1948-49, sind das noch die Einschusslöcher, als eben die Altstadt umkämpft war. Und da sieht man heute noch die Narben speziell am Zionstor, wo eine sehr umkämpfte Stelle war. An der Stelle mache ich jetzt einfach mal Schluss und wenn ich noch mal darf, würde ich dann vielleicht irgendwann einen dritten Teil am ersten Sonntag im Mai machen und dann müsste man aber langsam mal durchkommen. Für heute soll es mal genügen.